Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Ja, es ist Freitag, der 13. Vielleicht ein schlechtes Omen für die Wall Street. Der Nasdaq hat jedenfalls die starken Kursgewinne überwiegend abgegeben, teils im Minus auch der Dow Jones unter den Tageshochs. Wir haben wieder eher bedenkliche Schlagzeilen zum Thema Iran, obwohl der Druck auf die Vereinigten Staaten immer größer wird, zurückzulenken. Gleichzeitig haben wir natürlich das Wochenende vor den Toren. Das bedeutet auch Unsicherheit. Auch das steht der Wall Street am Freitag mit im Weg. Ansonsten sehen wir klare Zeichen, dass die amerikanische Konjunktur an Schwung verliert. Das BIP im vierten Quartal wächst deutlich langsamer als erwartet. Gleichzeitig hatten wir einen abkühlenden Arbeitsmarkt und die Inflation dürfte im Zuge des steigenden Ölpreises anziehen. Für die US-Notenbank nächste Woche eine schwierige Situation. Die Wall Street geht davon aus, dass wir in diesem Jahr keine Zinssenkung mehr sehen werden. Das kann sich natürlich sehr schnell wieder ändern, wenn wir Frieden kriegen im Iran. Ja, wann das sein wird, das ist das große Fragezeichen, wie auch die neuen Prognosen von Goldman Sachs an diesem Freitag zeigen. Die Reaktion auf Quartalzahlen von Adobe und Ulta Beauty übrigens überwiegend negativ. Auch hier geht es bei den Aktien bergab.
Diese Sendung wird Ihnen von SwissQuote präsentiert.
Ja, dieser Beitrag ist keine Anlageberatung und damit gleich ein Blick auf die Märkte. Es ist Freitag, der 13. Vielleicht kein gutes Omen für die Wall Street. Der Dow Jones, der Nasdaq waren beide zeitweise stark im Plus zur Eröffnung. Aber wir sehen erneut Abgabedruck, insbesondere auch im Nasdaq. Die Nachrichtenlage bleibt schwierig. Wir haben das Wochenende vor den Toren. Wir haben letztendlich dann auch Wirtschaftsdaten, die überwiegend zeigen, dass die amerikanische Konjunktur an Dynamik verliert. Es ist also kein einfaches Umfeld. Wenn man sich rein die saisonalen Trends anschaut, historisch betrachtet die erste Märzhälfte für gewöhnlich schwach. Seit dem Jahr 2006 erreicht die Wall Street für gewöhnlich am 12. März den Boden. Das war gestern. Aber die saisonalen Trends sind natürlich auch nur der Wetterbericht. Es sind andere Faktoren, die letztendlich entscheiden. Die Turbulenzen im Finanzsektor, die Unsicherheit über den weiteren Verlauf des Iran-Kriegs. Auffällig ist übrigens, dass die Wall Street ein sehr ähnliches Strickmuster in diesem Jahr fährt wie im Vorfeld der Finanzkrise. Hier sehen wir mal von der Bank of America die Sektoren, die vor der Finanzkrise 2007, 2008 besonders unter Druck standen. Die größten Verlierer waren die Finanzwerte. Aktuell in diesem Jahr ebenfalls die Finanzwerte unter den größten Verlierern. Der Bereich Consumer Discretionary, das sind Einzelhandelswerte, die Zeug herstellen, das man nicht fürs tägliche Leben braucht. Die größten Verlierer damals, die zweitgrößten in diesem Jahr. Welcher Sektor profitierte im Vorfeld der Finanzkrise? Das waren die Energiewerte, die mit Abstand die Gewinnerlisten anführten. Ja, einer der wenigen Gewinner in diesem Jahr in der Wall Street, auch dieses Mal der Energiesektor. Ja, wir sehen zunehmend Abgabedruck bei den Großbanken in den USA. Hier sehen wir mal die Kursentwicklung eines Index, der KBW Bankenindex, unter Abgabedruck. Heute, jetzt am Freitag in dem Sektor mal ein kleiner Bounce. Aber der Markt ist und bleibt hier nervös, vor allen Dingen aufgrund der Turbulenzen im Bereich der Private Credit Funds. Hier hat Bloomberg mal zusammengefasst, wo die Risiken liegen, das Exposure sozusagen. JP Morgan 22 Milliarden, die Bank of America 33 Milliarden, die Citigroup 25 Milliarden, Goldman Sachs und Morgan Stanley. Goldman Sachs 21 und Morgan Stanley 16 Milliarden. Der Spitzenreiter in dem Sektor ist Wells Fargo. Das erklärt auch, warum diese Aktie besonders stark gelitten hat in den letzten Tagen mit einem Exposure von 60 Milliarden Dollar. Wichtig ist hier nochmal zu betonen, dass das nicht bedeutet, dass hier unbedingt Schieflagen sind. Hier sehen wir nur, inwieweit diese Banken letztendlich in diesem Markt involviert sind. Also das nur für den Hinterkopf. Aber die Tatsache, dass das Finanzumfeld schwieriger geworden ist, natürlich auch aufgrund des Iran-Kriegs, sorgt in diesem Bereich für Turbulenzen. Abgesehen davon wird es immer unwahrscheinlicher, dass wir in diesem Jahr Zinssenkungen sehen. Bereits gestern lag die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung in den USA für dieses Jahr bei unter einer Senkung, im Prinzip also gar keine Senkung, frühestens dann im Jahr 2027. Der Abgabedruck während meines Beitrags hier nimmt an der Wall Street schon zu. Nochmal Wochenende vor den Toren, das macht die Lage nicht gerade besser. Ja, Goldman Sachs hat die Ziele für Brentöl revidiert. Man geht jetzt davon aus, dass wir im März im Schnitt bei über 100 Dollar pro Barrel liegen werden. 85 Dollar dann im Schnitt im April. Schuld daran natürlich der Iran-Krieg und die Disruption der Straße von Hormuz. Goldman geht auch davon aus, dass wir gegen Jahresende wieder Brent bei eher um die 70 Dollar sehen werden. So, und jetzt kommt der kleine Haken. Vorausgesetzt, dieser Krieg endet bald, sollte sich die Disruption fortsetzen, könnten wir im vierten Quartal trotzdem Öl von um die 93 Dollar sehen, statt der bisherigen Prognosen von 71 Dollar. Also lange Rede, kurzer Sinn, nichts Genaues weiß man nicht. All das hängt davon ab, wie schnell Frieden mit dem Iran geschlossen wird, wie schnell sich die Lage in der Straße von Hormuz beruhigt. Bank of America hatte diese Woche ähnliche Aussagen. Hier hieß es, Chance eines raschen Kriegsendes jetzt genauso groß wie die Risiken, dass wir eine Fortsetzung sehen, die sich bis ins vierte Quartal zieht mit militärischen Eingriffen. In dem Fall also müsse man sich auch auf höhere Preise einstellen. Auch hier sieht man also, wir stehen alle so ein bisschen mit im Dunkeln. Wenn man sich die Nachrichtenlage anschaut, auch kurz vor dem Wochenende, dann sieht man, wie verfahren die Situation geworden ist. Das Wall Street Journal schreibt, das Regime im Iran sei fest verankert und habe erfolgreich demonstriert, dass man die Ölpreise kontrollieren kann. Dementsprechend verhandelt der Iran hart auf der diplomatischen Ebene. Man fordere von den USA nicht nur einen Waffenstillstand, sondern auch Garantien, dass es in Zukunft keine Angriffe mehr geben wird. Abgesehen davon sollen die USA für die Schäden zahlen, die mittlerweile angerichtet wurden, und die USA sollen sich aus der gesamten Region des Nahen Ostens zurückziehen. Das sind natürlich nur Spekulationen, aber nichtsdestotrotz ein sehr skeptischer Bericht im Wall Street Journal. Die New York Times kommt zu einem ähnlich bitteren Ergebnis für die USA. Die Straße von Hormuz könne militärisch nicht offen gehalten werden. Die einzige wirkliche Lösung sei Frieden in dieser Region, also der diplomatische Weg. Das Wall Street Journal schreibt auch, dass Israel nicht mehr daran glaubt, dass das Regime im Iran gekippt werden kann. Ja, und das lässt im Prinzip nur noch zwei Wege offen. Entweder wir sehen eine erhebliche Eskalation der Lage oder wir sehen eine schnelle Entspannung in dieser Region und die Aufnahme eines diplomatischen Wegs. Wenn man sich jetzt mal die Schäden anschaut, auch die finanziellen Schäden, die zwischenzeitlich angerichtet wurden, ja, keine gute Bilanz auch für die USA. Die Golfstaaten haben vermutlich jetzt über 15 Milliarden Dollar verloren an Energieumsätzen den USA. Die USA haben für den Krieg bisher etwa 11 Milliarden Dollar an Kosten. Putin laut Schätzungen generiert jetzt zusätzliche 150 Millionen Dollar pro Tag durch die Energiemärkte. Die USA haben ja nun auch entschieden, dass russisches Öl, das sich bereits auf der See befindet, darf auch verkauft werden, egal an welchen Abnehmer. Putin dürfte sich in dem Punkt über die Auseinandersetzung eher freuen. Er sitzt hier eher auf der Gewinnerseite. Gleichzeitig wird berichtet, dass die Vereinigten Staaten viele Jahre an Munition nun verbraucht hätten im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg. Und Reuters betont, dass die Trump-Administration plant, nach dem Treffen mit Xi im April ein großes Waffenpaket an Taiwan zu verkaufen. Soll an diesem Sonntag übrigens ein Treffen in Paris stattfinden zwischen den Vertretern der Vereinigten Staaten und Chinas. Also die Situation ist verfahren. Übrigens hat Terry Duffy, von der Chicago Mercantile Exchange, davor gewarnt, die US-Regierung solle nicht an den Öl-Future-Märkten intervenieren. Das könne zu einem biblischen Desaster führen. Ja, ich bin immer wieder am Staunen nach so vielen Jahren an der Wall Street, wie viel Schaden die Trump-Administration dem eigenen Land, nicht geschweige denn der Weltwirtschaft, zugefügt hat durch seine Politik. Laut der Internationalen Energiebehörde blicken wir auf den größten Angebotsschock bei Energie seit Bestehen der Behörde. Wir haben die größten Zollanhebungen seit den 1930er Jahren, obwohl Trump stellenweise zurückrudert. Und wir haben das erste Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten eine schrumpfende US-Bevölkerung, natürlich auch aufgrund der Einwanderungspolitik. Es ist eigentlich kaum erstaunlich, dass die amerikanische Konjunktur so mit an Schwung verliert. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt zu realisieren, dass schon vor dem Iran-Krieg die Situation in den USA, dass die Situation hat sich schon vorher verschlechtert. Das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal wurde jetzt auf real annualisiert nur noch 0,7% gesenkt, von bereits sehr niedrigen 1,5%. Gleichzeitig lag die PCE-Inflation im Januar im Rahmen der Erwartung teils sogar drunter. Aber der Wall Street ist natürlich klar, dass im Zuge des Iran-Kriegs und dieser Unklarheit, die wir haben, zum Ausdruck gebracht durch Goldman Sachs und die Bank of America, wann endet das Ganze, dass in einem solchen Umfeld die Inflation zum einen steigen wird, zum anderen noch nicht klar ist, wie lange dieser Effekt da sein wird. Gibt es jetzt schnellen Frieden oder nicht? Zieht sich das hin oder nicht? Das heißt, die Risiken auf der Inflationsseite nehmen zu und damit auf der Wachstumsseite. Für die amerikanische Notenbank wird die Tagung nächste Woche nicht leicht sein. Die amerikanische Notenbank wird die Zinsen unverändert belassen und der Kapitalmarkt preist mittlerweile ein, dass wir in diesem Jahr auch keine Zinssenkung mehr sehen werden. Was macht Donald Trump gestern in einem Post? Too late, Powell solle jetzt umgehend die Zinsen senken. Tja, da kann man als Mann der Wall Street wirklich nur den Kopf schütteln. Die explodierenden Ölpreise natürlich mitverursacht, auch durch seine eigene Administration, geschweige denn durch Israel und den Angriff auf Iran. Das darauf pochen, die Zinsen trotzdem zu senken, obwohl die Märkte darauf sicherlich nicht positiv reagieren würden. Wenn jetzt morgen klar wäre, es kommt Frieden und es ist absehbar, dass selbst wenn es noch etwas dauert, bis die Ölpreise zurücklaufen, selbst im Friedensfall, ist die Infrastruktur so angegriffen, beziehungsweise wo liegen die Tankschiffe, wie läuft es mit den Versicherungen weiter, dass eine Normalisierung immer noch Zeit braucht. Aber dann wäre zumindest klar, die Ölpreise laufen wieder zurück. Vielleicht könnte die Notenbank dann die Zinsen senken, um die Wirtschaft zu verteidigen. Aber das Umfeld ist messy, muss man sagen. Es ist ein absolutes Chaos, das wir hier letztendlich gesehen sehen. So, jetzt kommen wir zu guter Letzt nochmal zu den Einzelmeldungen. Adobe hat Zahlen gemeldet. Die Aussichten wurden bestätigt, im letzten Quartal auch besser als erwartet, mit einem großen Aber. Der CEO wird ausgewechselt. So, und da die Aussichten nur bestätigt wurden, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der neue Vorstand, wer auch immer das sein wird, erstmal mit dem eisernen Bären kehren wird. Bedeutet eventuell weiter sinkende Prognosen. Bei Ulta Beauty im Kosmetikbereich, das letzte Quartal, der Ertrag unter den Zielen. Wir sehen Margendruck, die Aussichten gemessen am Mittelwert für das Fiskaljahr 27. Der Ertrag wird auch hier die Ziele verfehlen, die Aktie unter Druck. Und wir haben Meta in den Schlagzeilen. Hier berichtet die New York Times, dass das AI-Modell Avocado, das jetzt vorgestellt werden sollte, underperformed, schlechter läuft im Vergleich zu OpenAI, Google und Anthropic. Und daher wird der Launch verschoben, mindestens auf den Mai. Es wirft natürlich die Frage auf, warum Meta so viel investiert in den Sektor und wo der Return on Investment bleibt, wenn die AI im Branchenvergleich so viel schlechter abzuschneiden scheint. So, zum Schluss nochmal ein Blick auf die kommende Woche. Wir haben nächste Woche nicht nur die Tagung der US-Notenbank, sondern auch der australischen Notenbank, die Bank of Japan tagt. Wir haben die EZB-Tagung und nochmal sehr gespannt, wie die EZB hier reagieren wird. Denn nochmal, der Inflationsdruck wird natürlich in den Euro-Ländern auch zunehmen, deutlich zunehmen. Aber das liegt außerhalb des Ermessens der Notenbanken. Es ist ein Angebotsschock und ich hoffe, dass man aus der Covid-Pandemie gelernt hat, Zinsanhebungen hier in diesem Umfeld wären die falsche Entscheidung. Wir haben nächste Woche noch Quartalszahlen von Lululemon, am Dienstag von Tencent am Mittwoch. Wir haben dann auch die Zahlen von Micron am Mittwoch nach dem Closing der Wall Street. Die werden besonders wichtig sein. Hier gibt es heute auch positive Analystenkommentare. Accenture und Alibaba werden ebenfalls am Donnerstag Zahlen melden, dann FedEx am Freitag. Und Montag, nicht zu vergessen, haben wir die wichtige Rede von Jensen Huang, dem CEO von Nvidia, auf der GTC-Konferenz. Die Wall Street hofft, dass das auch wieder ein bisschen mehr Schwung in die Märkte bringen kann. Tja, also wieder geht eine wilde Woche vorbei. Ich wünsche ein gutes Wochenende. Nächste Woche geht es mit Patrick DeWayne weiter. Wir sehen uns in Kürze dann auch wieder. Bis dann und ciao.
Dieser Inhalt dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte. Er stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Handel und Investitionen bringen Risiken, einschließlich Kapitalverlust. CFDs und digitale Vermögenswerte sind volatil und nicht für alle geeignet. Swissquote übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung. Produkte und Dienstleistungen werden nur angeboten, wo dies gesetzlich zulässig ist.